Willkommen zurück. Willkommen zu einer neuen Folge unserer großen Vorschau auf den Afrika Cup in Marokko im Dezember und Januar. Noch sind es ein paar Wochen, aber die Vorfreude steigt wahrscheinlich nicht nur bei mir. Klar, aktuell stehen noch die WM-Playoffs in Afrika ein wenig im Fokus. Spätestens ab dann kann es aber nur noch ein Thema geben. Hier bei SOCA Fußball in Afrika gibt es eine Vorschaufolge auf jede Mannschaft, also insgesamt 24 Episoden. Über Algerien und Gabun habe ich schon gesprochen. Weiter geht's heute mit Burkina Faso. Und wie auch schon in der Gabun-Folge wird es heute eine von mir hauptsächlich gestaltete Folge, in der immer wieder unser heutiger Experte zu Wort kommt. Ich habe mit Nafongon Traoré gesprochen, einem Journalisten aus Burkina Faso, der sehr eng dran ist am Team und für Food Africa schreibt. Also ein renommiertes Medium des Kontinents. Er hat mir echt viele gute Sachen verraten, die mich in meiner Recherche unterstützt haben. An manchen Stellen wird die Audioqualität nicht zu 100% optimal sein bei Nafongon, aber ich denke, das können wir verschmerzen, wenn wir dafür diese Fülle an Infos von ihm mitbekommen. Also, wir starten rein in die Vorschau auf die Hengste aus Burkina Faso. Denkt man als Bundesliga-Fan an Burkina Faso, dann könnte man so einige Legenden nennen. Für mich als HSV-Fan natürlich Jonathan Petreuper, aber auch Aristide Bonsé oder Wilfried Sanou. Die Jüngeren aber verbinden die Fahne sicher mit Edmond Tapsoba, dem Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, der für viele Verteidiger auf dem gesamten Kontinent zu einem großen Vorbild geworden ist. Wenn ich mit jungen afrikanischen Talenten schreibe, die aktuell noch in Afrika spielen und als Innenverteidiger unterwegs sind, dann höre ich oft: Ich will der nächste Edmond Tapsoba werden. Und er ist wahrscheinlich das Aushängeschild des Landes, auf dem Weg, ein Spieler für die Geschichtsbücher zu werden. Aber zum aktuellen Team kommen wir noch. Blicken wir erstmal auf die historische Bilanz von dem westafrikanischen Land beim AFCON. Bei einer WM war man noch nie dabei. Über die bittere Nichtqualifikation für das Turnier 2026 sprechen wir auch gleich noch. Beim Afrika Cup hat man aber Spuren hinterlassen. Zum Beispiel 1998, als man als Gastgeber bis ins Halbfinale kam. 2013 ging es sogar noch einen Schritt weiter und man spielte sein bis heute einziges Finale. Beim Turnier in Südafrika verlor man dann aber gegen Nigeria 0:1. 2017 wurde man nochmal Dritter, auch 2021 kam man ins Halbfinale, verlor dort gegen den späteren Sieger Senegal. Also, ihr seht, das Land hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren echt zu einer Top-Nation entwickelt, die man immer auf dem Schirm haben muss. Da ist mittlerweile keine Außenseiterrolle mehr. Wenn man zum Afrika-Cup fährt, dann, um unter die letzten vier zu kommen. Bei der letzten Ausgabe in der Elfenbeinküste war das Ausscheiden im Achtelfinale gegen Mali deswegen eine echte Enttäuschung. Gerade dieses Turnier, so nah an der Heimat, war eigentlich prädestiniert, um Historisches zu schaffen. Ich war ja in Abidjan unterwegs und dort leben so viele Menschen aus Burkina Faso. Es war quasi die zweitpräsenteste Flagge im Stadtbild. Überall in den Wellblechhüttensiedlungen gab es das Grün und Rot zu sehen. Einmal war ich dort auch während einem Spiel von Burkina unterwegs und habe dann ein paar Minuten mit ein paar Einwanderern schauen können. Wenn ich auf dem gemeinsamen Bild nicht so schrecklich aussehen würde, würde ich es auf Insta posten, aber da hatte man schon fast ein Heimspiel, kann man sagen, in der Elfenbeinküste. Das wird diesmal in Marokko sicher ein wenig anders werden. Aber bevor wir über Team Burkina Faso beim Afrika Cup sprechen, kommen wir eben erstmal auf die allgemeine Lage im Land zu sprechen. Wer sich auch nur ein wenig mit Afrika auseinandersetzt, der wird auf Social Media an Ibrahim Traoré nicht vorbeikommen. Er ist seit dem Staatsstreich 2022 der mächtige Mann im Land. Er ist das zweitjüngste Staatsoberhaupt der Welt und Visionen hat er so einige. Er schafft es auch, sich in den sozialen Medien als ein Vorreiter einer neuen Generation an afrikanischen Anführern zu präsentieren. Ihr werdet bestimmt gelesen haben, was er innerhalb von kürzester Zeit schon so alles erreicht haben soll. Ich will aber auch gar nicht zu tief in dieses Thema einsteigen. Wer sich hier genauer informieren will, dem empfehle ich die Episode dazu vom Podcast 55 Countries, auch in den Shownotes verlinkt. Aber warum spreche ich es dann an? Weil Ibrahim Traoré auch den Fußball nutzt, um seine Popularität zu steigern und nach außen hin ein Bild als großer Staatsmann abzugeben. Und das will ich gar nicht kleinreden. Es gibt einen signifikanten Erfolg. Nachdem man seit 2021 keine Länderspiele mehr zu Hause austragen konnte, weil kein Stadion den CAF-Richtlinien entsprach, gab es im September 2025 das große Comeback. Gegen Ägypten holte man im Stadion des 4. August ein 0:0 gegen Ägypten. Endlich wieder Team Burkina Faso mit Heimspielen dort, wo sie hingehören, in Ouagadougou. Und es ist sicherlich auch ein Verdienst von Traoré, der mit staatlichen Mitteln das Stadion herrichten ließ, um das zu ermöglichen. Ein wichtiger Schritt, weil der Heimvorteil ist in Afrika einfach noch wichtiger als an vielen anderen Orten der Welt. Und auch sonst nutzt er den Fußball, veranstaltet regelmäßig Legendenspiele in Ouagadougou, in denen er auch selbst gegen den Ball tritt. Dabei sind dann große Namen wie JJ Okocha, Emmanuel Adebayor oder Stéphane Mbia. Es gibt auch Schnappschüsse mit André Onana, Taye Taiwo und anderen. Das kommt gut an bei den fußballverrückten Menschen in Afrika. Und ein Stück weit signalisieren die Legenden auch, wir stehen hinter diesem Präsidenten, der einen neuen Weg in Afrika beschreitet. Also, Fußball ist Traoré wichtig, deswegen will er auch unbedingt Erfolg mit seiner Nationalmannschaft. Es ist jetzt auch nicht komplett normal, dass er auch die U17 vor dem Afrika-Cup in diesem Jahr zu sich nach Ouagadougou einlud, um sie nochmal zusätzlich zu motivieren. Das wird aller Voraussicht nach auch mit der Nationalmannschaft vor dem Abflug nach Marokko passieren. Der Erfolg beim Afrika-Cup ist quasi eine staatstragende Aufgabe für die Spieler. Aber wie ist aktuell eigentlich so die Lage beim Team? Es herrscht große Enttäuschung, allerdings nicht über die eigene Mannschaft, sondern gegenüber dem afrikanischen Fußballverband bzw. der FIFA. Denn in der WM-Qualifikation schaffte es Burkina Faso in einer Gruppe mit Ägypten, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Äthiopien und Djibouti auf Platz 2 hinter den Pharaonen. 21 Punkte aus 10 Spielen. Eigentlich ziemlich gut, mehr als 2 Punkte Schnitt. Nun entschied sich allerdings CAF dazu, den Modus im März 2025 etwas zu verändern, um die besten 4 aus den 9 Gruppenzweiten zu ermitteln. Wegen dem Rückzug von Eritrea wurden alle Ergebnisse gegen die Gruppenletzten gestrichen. Klingt alles sehr kompliziert, wichtig ist aber nur, obwohl Burkina Faso mehr Punkte holte als Nigeria, rutschten die Super Eagles in die Playoffs, weil die eben gegen Schlusslicht Zimbabwe gepatzt hatten, was dann nicht mehr in die Wertung fiel. Deswegen großer Frust, man sieht sich als der Beraubte. Eigentlich sollte man nun im November um das WM-Ticket spielen, doch der neue CAF-Modus wollte es eben anders. Als Fan, der sich nach dieser WM-Teilnahme sehnt, kann ich diesen Frust voll nachvollziehen. Ich hätte eine Quotientenregelung mit der durchschnittlichen Punktezahl auch deutlich fairer gefunden. Aber nun ist es so, kann man sich eben jetzt schon auf den Afrika-Cup vorbereiten. Und das macht man mit 2 Testspielen gegen Niger und Benin. Es wird auch schon mal in Marokko getestet, also beste Voraussetzungen, um die letzten Wackelkandidaten zu testen und eine Stammformation zu finden. Es heißt, WM abhaken, voller Fokus auf den Afrika-Cup. Aber wie ist denn der sportliche Trend aktuell? Die WM-Quali ging schließlich seit 2023, aber wie waren die letzten Ergebnisse? Und wie schätzt unser Experte Nafongon die Lage ein?
I was in a stadium for Burkina Faso, a hit for Burkina Faso, Ethiopia. You can see connection being forced and the game again, Ethiopia, at 62 minutes, the coach makes changes. The coach makes a position and 2 minutes later, it has to be there. Landry Kabore enter and score a hat trick. For me, that show that the coach is getting more and more control over the group.
Also Nafongon hat sie zu Hause gesehen, die Hengste aus Burkina Faso, gegen Ägypten und gegen Äthiopien. Und 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen sprechen eine klare Sprache. Man kann mit Top-Teams wie Ägypten mithalten, man kann kleine Mannschaften wie Djibouti mit 6-0 kontrollieren und auch gegen Sierra Leone und Äthiopien kann man eben bestehen. Kontinuität ist so unglaublich schwer in Afrika. So ein Auswärtsspiel in Sierra Leone liest sich auf dem Papier immer leichter, als es dann tatsächlich ist. Okay, diesmal wurde es nach Liberia verlegt, aber es sind eine Menge Reisestrapazen. Die Spieler kommen erst kurz vor so einem Spiel zusammen. Da heißt es, irgendwie 3 Punkte holen. Und so wird es ja ehrlicherweise auch für den Afrika-Cup sein. Die Spieler aus Europa kommen kurz vor dem Turnier in Marokko an, kommen aus komplett unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Da haben Mannschaften wie Tansania oder so, die zu größeren Teilen aus Spielern aus der einheimischen Liga bestehen, schon einen Vorteil. Die bereiten sich akribischer und in der größeren Gruppe gemeinsam vor. Deswegen umso wichtiger die Erkenntnis, Burkina Faso ist gut in Form, hat nun 2 Testspiele, um sich weiter zu festigen und sollte damit mit einer guten Verfassung in das Turnier gehen. Aber wer wartet dort? Die Gruppe ist mit Algerien, Äquatorialguinea und dem Sudan unangenehm, aber doch zu schaffen. Gemeinsam mit Algerien geht man als Favorit auf die 2 ersten Plätze ins Rennen. Aber Äquatorialguinea immer beim AFCON fast schon über den eigenen Leistungsvermögen, Sudan, Ausnahmesituation, man weiß nicht, wie das Team damit umgeht, dass zu Hause die Lage weiter eskaliert und es so unglaublich schreckliche Bilder gibt. Man darf das sportlich nicht unterschätzen. So ein Turnier bietet die Möglichkeit, als Team komplett über sich hinauszuwachsen. Und Burkina Faso ist kein kleiner Außenseiter. Der Trend des letzten Jahrzehnts sagt eben etwas ganz anderes. Ausgetragen werden die Spiele übrigens in Rabat und Casablanca. Immerhin hat man hier kurze Wege. Ich weiß jetzt nicht, wo man sein Basecamp aufschlägt. Casablanca würde sich aber anbieten. Sprechen wir doch mal über den Spielstil, mit dem Team Burkina Faso zum Erfolg kommen will. Das Spielsystem ist ein klassisches 4-3-3. aber das dann immer wieder flexibel an den Gegner angepasst wird. Coach Brahma Traoré ist kein Sturkopf, der auf seinen Prinzipien in jeder Situation beharrt. Er macht Anpassungen, je nachdem, gegen welchen Gegner es geht. Natürlich, den Außenbahnspielern wird wieder eine große Bedeutung zukommen. Hier hat Burkina Faso seine Stärken und mit viel Tiefgang will man zum Erfolg kommen. Zusätzlich hat man zuletzt mit Vincenzo Alberto Arnes einen technischen Direktor verpflichtet, der das Trainerteam in Sachen taktischen Vorbereitungen, Gegneranalyse und Matchplan unterstützen soll. Das hat dann aber für große Diskussionen in den Medien des Landes gesorgt und ich kann es auch irgendwo verstehen, der Italiener hat zuletzt für Afghanistan und Nepal als Nationaltrainer gearbeitet, also in einem komplett anderen Teil der Welt, auf einem deutlich niedrigeren Niveau und auch mit überschaubarem Erfolg. Er hat einen Vertrag über 3 Monate, ist also klar auf den Afrika-Cup spezialisiert, aber er hat halt noch nie in seinem Leben in Afrika gearbeitet. Ebenso hat er noch nie so ein großes kontinentales Turnier als Coach direkt erlebt. Also der Sinn erschließt sich hier für mich nicht und ja, das ist vielleicht als externer Impuls gedacht, der Burkina Faso voranbringen soll. Ich sag mal so, die Zweifel bleiben bei mir und auch bei den Medien und den Journalisten in Burkina Faso. Schauen wir uns mal das Personal genauer an. Und wir beginnen auf der allseits beliebten Torwartposition. Und da hat Burkina Faso seit Jahren eine klare Nummer 1. Herve Koffi. Spannenderweise kein Keeper, der in der Diaspora aufgewachsen und ausgebildet wurde, sondern tatsächlich in Burkina Faso. Warum ist das jetzt so erwähnenswert? Ja, man muss schon sagen, dass in der Talenteausbildung in Afrika oftmals die Keeper-Position ein wenig vernachlässigt wird. Die Akademien versprechen sich hier keine großen Talente und finanziellen Gewinne vor allem. Afrika ist kein Torwartkontinent, so das Vorurteil zumindest. Und ja, das kann man eben schwer brechen und die europäischen Clubs suchen jetzt nicht nach Torhütern in Afrika. Klar gibt es Ausnahmen, auch ein André Onana ist in Kamerun aufgewachsen, aber viele andere große Keeper wie Edouard Mendy sind eben in Europa ausgebildet worden. Also, zurück zu Herve Koffi. Aktuell spielt er für Angers in der Ligue 1 und seine Saison ist bisher richtig stark. Schon 3-mal hat er den Man of the Match Award gewonnen. Seinen Durchbruch hatte er damals in Belgien bei Charleroi. Damals galt er als ein echt großes Talent, vielleicht sogar noch ein Regal höher, als er es jetzt geschafft hat. Aber im Nationalteam gab es zuletzt Tränen beim Keeper, denn sein Fehler im Spiel gegen Äthiopien sorgte für einen entscheidenden Gegentreffer, der am Ende zu der verpassten WM-Quali beitrug. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, seine Reflexe wissen sie in Burkina Faso sehr zu schätzen. Sie wissen, was sie an ihrem Keeper haben, der auch mittlerweile genug Erfahrung hat, um Fehler wegzustecken und psychisch gefestigt in das Turnier zu gehen. Als Nummer 2 wird Kylian Nkiema zum AFCON fahren. Er ist Stammkeeper in der 2. niederländischen Liga bei Den Haag. Auf der Position ist man also gut aufgestellt, im Vergleich zu anderen Teams beim AFCON sogar sehr gut. In der Abwehr haben wir gleich 2-mal aus Bundesliga-Sicht spannende Spieler. Natürlich Edmond Tapsoba, aber auch Issa Kabore, der ja letzte Saison an Bremen ausgeliehen war und eigentlich ein super spannendes Paket mitbringt. Aber erstmal zu den beiden zentralen Männern. Da ist Tapsoba freilich gesetzt, seit Jahren. Und er hat eigentlich auch einen Partner, mit dem er schon lange zusammenspielt, Issoufou Dayo. Mittlerweile 34 Jahre alt, der war 10 Jahre lang das Aushängeschild des marokkanischen Spitzenclubs Berkane, ist gerade erst nach Katar gewechselt. Einer der stärksten Verteidiger des afrikanischen Kontinents, hat es spannenderweise nie in Europa probiert, war aber schon öfter für den CAF Intercontinental Player of the Year nominiert, also die Auszeichnung für den besten Spieler, der auch im Clubfußball auf dem afrikanischen Kontinent spielt. Echte Kante, eine Menge Erfahrung, und jahrelang der Mann an der Seite von Tapsoba. Es gibt aber auch noch eine Alternative. Nasser Djiga, der aktuell von den Wolverhampton Wanderers an die Glasgow Rangers ausgeliehen ist. Auch eine 1,93-Kante, der im direkten Duell schon viel mitbringt und den Schritt in die Premier League durchaus gehen könnte. Mit Adamu Nagalo von der PSV hast du eigentlich einen 4. guten Mann, der kommt aber aktuell überhaupt nicht in Tritt und sitzt in der Eredivisie nur auf der Bank. Aber wie ist denn jetzt so die Rolle von Tapsoba? Kapitän ist er ja nicht, das übernimmt Bertrand Traoré. Aber Tapsoba gibt trotzdem den Takt vor, zumindest mit dem Ball. Gegen den Ball ist es die Kombination aus ihm und Nebenmann Dayo, aber seine Top-Qualität mit dem Ball kennt jeder Bundesliga-Fan. Damit ist er auch im Aufbauspiel der Hengste entscheidend. Er trifft die Entscheidungen, wann flach ausgespielt wird und wann nochmal der lange Schlag genutzt wird. Und wer wird dann die Außen beackern? Über rechts tatsächlich Issa Kabore, der mittlerweile für Wrexham in der Championship spielt. Er gehört nach wie vor Manchester City, aber es ist ja eine unglaubliche Leihreise, die er mittlerweile hingelegt hat. Kann nicht einfach sein für einen Spieler, dauernd das Umfeld zu wechseln, aber dadurch hat er immerhin schon einiges gesehen und erlebt. Er hat ein super spannendes athletisches Profil, er ist pfeilschnell, ein guter Zweikämpfer, aber eben zu inkonstant für das Top-Level, hat man ja auch bei Bremen gemerkt, gute Ansätze, zu selten wirklich verlässlich über 90 Minuten. Welchen Stellenwert er aber für Burkina Faso besitzt, wurde deutlich, als er im Sommer nominiert wurde, obwohl er noch keinen Leihklub hatte und in der Luft schwebte. Kein Teamtraining bei City, aber auf der PK erklärte der Trainer, dass er ihn unbedingt dabei haben will. Also sammelte er quasi Spielpraxis bei der Nationalmannschaft. Ein Vertrauensbeweis, der zeigt, wie unverzichtbar er auf der rechten Defensivseite ist. Aktuell ist er übrigens Stammspieler in Wrexham. Und auf links? Da gibt's frohe Botschaft. Arsène Kouassi, einer der spannendsten Linksverteidiger der Ligue 1, ist nun endlich für Burkina spielberechtigt. Geboren wurde er in der Elfenbeinküste. Es gab ein wenig Streitigkeiten bei den Verbänden. Jetzt vor dem AFCON hat es aber scheinbar geklappt und Burkina Faso kann auf ihn setzen. Er ist unglaublich stark im Dribbling, begeistert die Analysten in der französischen Liga aktuell und wird schon bei einigen Premier League Clubs gehandelt. Sollte also tatsächlich alles klar gehen, hier hat übrigens auch die Regierung mit Hochdruck nachgeholfen, Stichwort Traoré und Fußball ist ihm wichtig, um eben die Dokumente durchzubringen, hätte man hier einen der spannendsten Außenverteidiger des Turniers dabei. Und klappt es eben doch nicht, dann würde entweder Mohamed Ouédraogo von Altach aus der österreichischen Bundesliga oder der gelernte Rechtsverteidiger Steve Yago, der aktuell in Zypern spielt, die linke Seite beackern. Kouassi aber wäre ein echtes Upgrade und würde das Team nochmal nach vorne bringen. Kommen wir zum Sorgenkind, dem Mittelfeld. Denn da fehlt echt ein starker Abräumer vor der Abwehr. Zuletzt wurde dort oft Mohamed Zougrana aus der algerischen Liga von MC Alger getestet, aber so richtig glücklich war Nafongon mit dieser Lösung nicht. Ein Spieler, der hätte helfen können, wäre Sascha Banse gewesen, der in der zweiten Bundesliga bei Greuther Fürth unter Vertrag steht. Leider fehlt er seit einigen Monaten mit einer Verletzung und wird auch zum Turnier nicht wieder fit werden.
The midfield, this position lacks today experienced players, okay? Only Ibrahim Blatty Touré and Cédric Baguelot played in the last two editions of the African Cup of Nations tournament. And other players, such as Gustavo Tongare, who was very, very good in Cameroon, have not been selected for some time.
Also, nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt zwei Spieler mit Ibrahim Blatty Touré, der für den amtierenden afrikanischen Champions-League-Sieger Pyramid spielt, und Cédric Badolo von Spartak Trnava, die schon bei der letzten AFCON-Edition dabei waren. Aber es gibt eben auch viele Akteure, denen die Erfahrung auf der internationalen Bühne fehlt. Warum Spieler wie Gustavo Sangaré, der für FC Noah in Armenien unterwegs ist, schon länger nicht mehr dabei war, erschließt sich Nafongon nicht ganz. Wenn wir aber vorher über die Abwehr gesprochen haben, wo es wirklich Spieler aus den Top-10-Ligen in Europa sind und dann eben zu Spielern springen, die teilweise in Armenien oder der Slowakei keine unumstrittenen Stammspieler sind, dann sieht man die Lücke, die hier qualitativ aufgeht. Das ging sogar so weit, dass im Spiel gegen Ägypten mit Saïdou Simpouré ein gelernter Innenverteidiger auf der 6 aushelfen musste. Einen letzten Namen für das defensive Mittelfeld will ich hier noch kurz ansprechen, Ismaila Ouédraogo von Odense BK in Dänemark. 25 Jahre alt, vor der Saison aus Griechenland gekommen und direkt Stammspieler. Eigentlich ein guter Abräumer, der aber ein Problem hat. Er ist nur 1,69 groß, gegen physisch starke Spieler im Zentrum hat er Probleme, wenn es darum geht, Luftzweikämpfe zu führen und auch sich im Kampf um den zweiten Ball durchzusetzen. Aber bei all den Diskussionen wohl der Spieler mit den besten Karten, um vor der Abwehr aufzulaufen. Aber es gibt auch ein Spieler im Mittelfeld, über den ich gerne spreche. Ich hoffe mal, dass er nominiert wird und dass ich ihn dann vielleicht in Marokko vor Ort auch endlich einmal live spielen sehe. Stéphane Assiski. Fragt mich nicht wieso, aber dieser offensive Mittelfeldspieler hat es mir einfach angetan. Ich fand es traurig, dass er bei der Club-WM so wenig für Wydad gespielt hat, aber mittlerweile hat er seine Rolle ein wenig mehr gefunden bei den Marokkanern. Man spielt ja auch viel in Casablanca, in seiner aktuellen sportlichen Heimat. Wäre doch wie gemalt, dass er dort auch auf großer Bühne sein Können beweist. Für Yanga war er vor 2 Jahren der entscheidende Baustein, war Topscorer der Liga, zog die Fäden und war eben auch selbst abschlussstark. In dieser Form könnte ihn auch Team Burkina Faso gut gebrauchen. Er soll in Marokko nun angeblich doppelt so viel verdienen, etwa 500.000 Euro jährlich, also dort sehen sie schon etwas in ihm. Er hat den spannenden Weg über Spanien, Zypern, die Elfenbeinküste, über Tansania, nun eben nach Casablanca hinter sich. In Europa haben ihn deswegen nur wenige auf den Schirm, aber ich fand ihn damals bei einem Yanga-Spiel, das ich gesehen habe, echt beeindruckend gut und seitdem hat mich die Faszination nicht so richtig losgelassen. Hätte ihn gerne mehr gesehen bei der Club-WM, vielleicht ja jetzt beim Afrika-Cup sein Turnier. Aber auch er löst die Sechser-Thematik nicht, die Burkina begleiten wird. Und in engen Duellen wissen wir, dass diese Position gerne einmal über Wohl und Weh entscheidet. Dort hat der Gegner dann oft seine Ausnahmekönner, die gestoppt werden müssen. Das wird das große Rätsel, das Coach Traoré lösen muss. Denn offensiv hat er eher die Qual der Wahl als Sorgenkinder. An erster Stelle muss da Dango Ouattara genannt werden, der zweite große Name neben Edmond Tapsoba im Team. Der Linksaußen von Brentford ist nicht nur Premier League-Experten ein Begriff, seine 11 Scorer in der letzten Saison für Bournemouth haben seine Popularität schon nochmal einen Schub gegeben. Er ist gesetzt bei Brentford, hat zuletzt gegen Liverpool 2 Scorer gesammelt. Im Sommer hat ihn der Club aus London mit 42,8 Millionen zum Rekordeinkauf gemacht. Klar, die Premier League-Summen sind verrückt, da wurden auch Premier League-Tags bezahlt, aber trotzdem ist er eben ein zentraler Baustein bei Brentford. Er kann über die Außen kommen, aber auch in der Spitze spielen. Im Nationaltrikot war er zuletzt über die Flügel unterwegs. Tempo, guter Abschluss, er bringt eben richtig viel mit, die er in beiden Rollen einsetzen kann. In engen Spielen wird er gefragt sein und es wäre jetzt an der Zeit, im Nationaltrikot so richtig Ausrufezeichen zu setzen. Mit 12 Toren in 34 Länderspielen ist er auf einem guten Weg. Was ich auch super spannend finde, ist, dass sowohl Tapsoba als auch Ouattara tatsächlich in Burkina Faso ausgebildet wurden, bei unterschiedlichen Clubs, aber das macht sie für die Fans zu Hause nochmal mehr zu Identifikationsfiguren. Sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft in Burkina, Jungs, die einst auch nur den Traum vom großen Fußball hatten und jetzt eben Stammspieler und Leistungsträger in der Bundesliga und der Premier League sind. Inspirierende Geschichten, die den Talenten zu Hause Hoffnung machen. Talking about Identifikationsfiguren. Natürlich Bertrand Traoré, der in seiner Karriere mit Chelsea, Ajax, Lyon oder auch Aston Villa schon einiges erlebt hat. Man hatte bei ihm auch immer das Gefühl, dass er einer der ganz Großen für die Topclubs hätte werden können. Das hat er nicht ganz geschafft, für die Menschen in Burkina Faso aber natürlich trotzdem ein Held und in der Nationalmannschaft auch mit 30 nicht wegzudenken. In der Premier League schwankt er für Sunderland zwischen Startelf und Ersatzbank, beim AFCON wird er aber die zweite Flügelrolle spielen und das Team auf den Platz führen. Er hat eine Riesenerfahrung, war 2012 schon mit 17 beim Afrika Cup dabei, wird irgendwann im nächsten Jahr die 100 Länderspiele knacken. Schon ein wenig eine Ikone des Landes, der auch immer noch genug im Tank hat, um gute Momente zu haben. Ich meine, mit 30 bist du eigentlich im besten Alter, um bei so einem Turnier abzureißen. Und der Vorteil, wenn du in der Premier League nicht jedes Spiel über 90 Minuten machst, ist natürlich, dass du jetzt nicht schon rund um Weihnachten komplett überspielt bist. Gab übrigens auch schon Spiele, in denen er als Nummer 9 vorne drin agiert hat, liegt einfach daran, dass das Team mehr starke Flügelspieler als echte Neuner hat. Da gäbe es zwar mit Mohamed Konaté einen Kandidaten, der dieses klassische Stürmerprofil noch am ehesten verkörpert, der ist jetzt aber nicht der Knipser im klassischen Sinne und auch eben nicht von der Qualität wie die Flügelspieler. Da gäbe es nämlich noch einen Flügelspieler aus der Bundesliga, den man nicht vergessen sollte. Der Freiburger Cyriaque Irié, sehr bitter, dass er von der Länderspielreise im August Malaria mit nach Hause gebracht hat und damit richtig lang ausgefallen ist. Bis Ende Dezember soll er aber wieder fit sein und damit auch eine gute Option für das Team. Zumindest hoffe ich es. Es sind ja doch schon ein paar Wochen vergangen und es hat ihn scheinbar heftiger erwischt. Deswegen haben wir ihn auch noch nicht so richtig viel in der Bundesliga gesehen. Eigentlich richtig schade, weil er so ein spannendes Profil mitbringt. Klar, wenn die Experten über ihn sprechen, dann heißt es, der ist noch sehr roh, muss noch taktisch und von der Handlungsschnelligkeit einige Schritte machen. Aber diese unglaubliche Explosivität, gepaart mit einer frechen Art im 1 gegen 1, kann begeistern. Und man sieht ja auch bei Yann Diomandé in Leipzig, über den ja Ähnliches gesagt wurde, dass Spieler manchmal so schnell Sprünge machen können und durch Training auf diesem Level super schnell lernen und effektiver werden. Malaria verhindert dieses wichtige Training seit längerer Zeit, sonst bin ich mir sicher, würde Irié in Freiburg schon als der Shootingstar gefeiert werden. Seit 2 Wochen trainiert er wieder dosiert und ich hoffe doch, dass wir ihn bald wieder in Action erleben. Besonders eben auch beim Afrika Cup. Diese freche Art, dieses Unbekümmerte, das tut schon gut. Der Bundesliga, dem SC Freiburg und auch Burkina Faso. Ein vierter Flügelspieler, der Ansprüche anmelden dürfte, Pierre-Landry Caboret, der in Schottland für Hearts of Midlothian spielt. Man könnte meinen, er wäre aufgrund der etwas schwächeren Liga hinten dran, aber er hat 3 große Argumente gesammelt. Im Spiel gegen Äthiopien wurde er für Dango Ouattara in der 62. Minute eingewechselt und beim 3:1-Sieg steuerte er alle 3 Tore bei. Das hat der Trainer gesehen, das haben die Fans in Ouagadougou gesehen. Seinen Platz im Kader dürfte er sicher haben damit, aber er drängt sogar auf noch mehr. In der Liga hat er Anfang November auch seinen ersten Doppelpack erzielt. Würde wohl keinen wundern, wenn er im Sommer 2025 den nächsten Schritt in eine größere Liga macht. Und jetzt haben wir schon ein paar besprochen, aber 2 habe ich noch. Den einen, weil es Pflicht ist, ihn zu erwähnen. Lassina Traoré, der kleine Bruder von Bertrand. Ebenfalls seit Jahren ein gehyptes Talent, schon damals zu Ajax-Zeiten noch ja ein großes Versprechen gewesen, aber irgendwie dort und auch bei Donetsk noch nicht den Durchbruch gefeiert. Mittlerweile ist er 24 Jahre alt, aktuell mit einer Oberschenkelverletzung raus. Er wird auf jeden Fall mitfahren, wenn er fit ist, wird auch eine Option im Sturmzentrum sein. Aber ich sag's euch ehrlich, man hätte eher gedacht, er würde jede Diskussion auf dieser Position auf Jahre überflüssig machen. Und das ist so auf keinen Fall gekommen. Und nun zu meiner ganz besonderen Geschichte zu Team Burkina Faso. Vielleicht habt ihr in den vorherigen Episoden schon reingehört. Ich will auch immer über das Sportliche hinausgehen und ja, besondere Background-Stories von Spielern erzählen. In diesem Fall von Georgi Minungu, auch Flügelstürmer, 23 Jahre alt, für die Seattle Sounders in der MLS unterwegs. Soweit so normal, aber es gibt eben etwas, was ihn besonders macht. Georgi hat nur ein Auge, das andere hat er nach einer Infektion verloren. Und zwar nicht in der Kindheit, sondern erst 2023. Ihm wurde gesagt, er hat keine Chance, seine Karriere fortzusetzen. Und nun hat er schon die Club-WM mit Seattle gespielt und könnte eben auch seinen ersten Afrika-Cup erleben. Scrollt man in seinem Facebook-Profil ein bisschen zurück, dann war er eben einer dieser vielen Jungs in Afrika mit dem großen Traum, Profi zu werden. Fernab der Heimat viel Geld zu verdienen, der Familie zu Hause ein neues Leben zu ermöglichen. Aufgewachsen ist Georgi, wie so viele Spieler von Burkina Faso, in der Elfenbeinküste. Er hat seine Migrationsgeschichte in der Familie, die ihn nun eben für die Hengste auflaufen lässt. Er ist ein Kind der Stadt Abidjan, aus der so viele gute Fußballer kommen. Und auf den alten Bildern sieht man zwei gesunde Augen, ein aufgeweckter Junge. Und 2021 gab es die große Chance, der frisch aufgestiegene tschechische Zweitligist MFK Viskov holte das junge Talent aus Abidjan. Aber jetzt nichts mit großer Bühne direkt und gleich mal zaubern, sondern erstmal in Tschechien nach oben kämpfen, gibt sicher Leichteres, als das dort durchzuziehen. Da hat ja niemand auf einen Jungen aus Abidjan gewartet, der ihm den Platz wegnimmt. Ich sag's euch, man kann über Facebook ja denken, was man will, aber durch alte Beiträge zu scrollen, dort zu recherchieren, das ist einfach so eine wichtige Quelle für mich. Habe ich auch auf dem Account von Viskov gemacht, um den ersten dokumentierten Einsatz von George zu finden, also in der ersten Mannschaft. Und den gab's einfach nie. Es ging schon sehr schnell weiter in die USA. Hat mit so einer Berateragentur, Rainbow heißt die, zu tun, die Viskov gekauft hat und sie so ein bisschen nutzt, um die Talente nach Europa zu holen und sie relativ schnell weiter zu verteilen, global. Und es ging eben auf Leihbasis zu Tacoma Defiance, dem Farmteam der Sounders. Er spielte in der MLS Next Pro und dort wusste er eben zu überzeugen, so sehr, dass ihn Tacoma fest verpflichten wollte. Im Januar 2023 wurde auch alles offiziell gemacht, aber dann begann es. Er flog mit der ersten Mannschaft, also den Seattle Sounders, ins Trainingslager nach Spanien als Vorbereitung für die Club-WM in Marokko. Dort wurde von den Ärzten dann eine Infektion am linken Auge diagnostiziert, die sich schnell verschlimmerte und dafür sorgte, dass er sein Augenlicht auf diesem Auge verlor. Alle Sehnerven am linken Auge funktionierten nicht mehr. Mit 20 stand er also vor einer unglaublichen Herausforderung. Fußball mit nur einem Auge, ohne den Raum links von sich voll überblicken zu können. Wie sollte das möglich sein? Eigentlich hatte er sich in Spanien für einen MLS-Profivertrag empfehlen wollen, doch nun hörte er Stimmen, die zu ihm sagten, du wirst nie wieder professionell Fußball spielen können. Unter anderem auch von den behandelnden Ärzten. Aber er erkämpfte sich seine Chance, flehte weiter mit dem ersten Team trainieren zu können. Und es dauerte 6 Monate, dann hatte er alle überzeugt, dass er auch mit nur einem Auge in der MLS spielen könnte. Im Mai spielte er wieder in der MLS Next Pro und war spielfreudig wie eh und je. Natürlich gab es Rückschläge und Probleme, aber er blieb dran und im Mai 2024 war es soweit. Er wurde im Spiel gegen LA Galaxy tatsächlich für die Sounders eingewechselt. 14 Monate, nachdem keiner mehr auch nur einen Cent darauf gewettet hätte, dass er eine Profikarriere hinlegt. Mittlerweile ist er fester Bestandteil der Kader des Sounders und seit Mai 2025 eben auch Nationalspieler von Burkina Faso. Würde er tatsächlich den Sprung in den Kader schaffen, wäre er wohl der erste einäugige Spieler der Afrika-Cup-Geschichte. Damit haben wir also das Team mal durchgesprochen. Bleibt freilich noch, den Coach genauer zu beleuchten. Wer ist eigentlich Brahma Traoré? Wie nahezu jeder einheimische Nationaltrainer in Afrika ist er ehemaliger Nationalspieler. Konkret Ende der 80er, Anfang der 90er. Mittlerweile ist er ja auch schon 63 Jahre alt. Er verbrachte seine gesamte Karriere nur bei einem Club, AC Bobo Dioulasso. Den gibt's auch heute noch und der spielt auch heute noch in der ersten Liga von Burkina Faso. Nach der Karriere wurde er dort auch Coach, ehe er einige Jugendnationalmannschaften des Landes trainierte. Es war immer wieder ein Wechsel zwischen Clubmannschaften im Land und Coaching-Aufgaben beim Verband. 2015 war er zum Beispiel Co-Trainer vom damaligen Nationaltrainer Pol Pot. 2024 übernahm er dann das Amt des Nationaltrainers selbst, wurde Nachfolger des Franzosen Hubert Velou. Und das ist ja so ein Muster, das man in Afrika kennt. Auf einen europäischen Coach folgt ein Local Coach und das Ganze wieder von vorne. Aber seine Bilanz liest sich nicht so schlecht. Er hat das Team zum AFCON geführt, in der WM-Quali war man nah dran, aber alles ist vergänglich. Die Performance beim Turnier nun wird auch über seine Zukunft entscheiden. Ein frühes Aus würde wohl auch ihn den Job kosten. Aber ich glaube, die Mischung ist ganz gut. Das sollte doch schon fürs Viertelfinale reichen, wenn ihr mich fragt. Ich halte mich mit genauen Prognosen wie immer zurück. Den Afrika-Cup kannst du einfach nicht tippen. Aber das im Vergleich zu den Top-Nationen schwach besetzte Mittelfeld lässt mich doch glauben, dass es nicht zum großen Wurf reichen wird. Gerade in dieser entscheidenden Zone des Feldes wird ein Spiel halt oft gewonnen oder verloren. Die Hengste aus Burkina Faso, ein tolles Nationalteam, das ich mit einem tollen Experten Nafongon Traoré beleuchten konnte. Schade, dass die Tonqualität häufigere Einblendungen nicht möglich gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und in meinen Ausführungen sind natürlich viele Einflüsse von Nafongon dabei. Er ist der Experte, ich kann das nicht von mir behaupten, deswegen hat er mir echt geholfen. Wenn ihr euch für den Fußball in Burkina Faso interessiert, auf Twitter gibt es auch noch super Kanäle, die die Talente des Landes beleuchten und euch mit News versorgen. Das nur so nebenbei, um auch mal ja, so ein bisschen meine Quellen zu nennen. Teil 3 der Afrika-Cup-Vorschau ist im Kasten. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das Ganze hört. Danke euch erstmal fürs Zuhören. Bis sehr bald. Anmerkungen natürlich immer gerne an mich. Ciao, ciao.